Er ist seit mehr als 50 Jahren im Golfsport unterwegs, war im TV zu hören, als Bernhard Langer 85 und 93 das Masters in Augusta gewann. Der gebürtige Hamburger Frank Adamowitsch ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Teaching-Pros von Deutschland. In dieser Folge von Clubhouse Talks sprechen wir über TV-Deals, seine Erfolge als Buchautor und warum er gerne auf der Bühne steht.
Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golfinsidern.
Diese Folge von Clubhouse Talks wird gesponsert von Weiss Golf. Du willst den besten Ball zum besten Preis? Mit dem Topmodell Weiss Pro oder Pro Plus bekommst du Tour Performance für weniger als 3 Euro pro Ball, wenn du einen Saisonvorrat von 60 Stück bestellst. Kann der wirklich was? Ja, absolut. Die Spitzenmodelle wurden von Golf Digest mit Gold bewertet, der höchsten Auszeichnung der US-Zeitschrift. Und mit dem Gutscheincode GOLFSTUNDE, alles in klein, sparst du 10% auf alle Produkte mit Ausnahme von Schlägern. Also, schau vorbei auf weißgolf.de. Den Code findest du auch in den Shownotes. Frank Adamowitsch ist ein echter Tausendsasser. Er ist seit einer gefühlten Ewigkeit praktizierender Golflehrer, hat mehrere Bücher geschrieben und als TV-Experte über 20 Jahre Golfturniere kommentiert. Außerdem war er 8 Jahre lang Nationaltrainer und hat als Coach im Frankfurter Golfclub und im Golfclub St. Leonroth zahlreiche Mannschaftsmeisterschaften gewonnen. Hallo Frank, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Freut mich auch. Bin mal gespannt, was wir da aus dieser halben Stunde oder diesem Podcast machen.
Ich kenne es nur vom Hörensagen. Als Bernhard Langer 85 zum ersten Mal das berühmte Masters in Augusta gewann, wollte man ihn und den Golfsport im deutschen TV zeigen. Du warst dann Experte in der ARD und teilweise auch für den ZDF Golfclub. Wie kam es dazu?
Kann ich ruhig so erzählen. Und zwar, ab damals ja im rechtlichen öffentlichen Fernsehen auch Golfturniere, unter anderem die Masters. Aber es gab auch dann die deutschen Turniere. Es gab ja mal in Deutschland 4 European Tour Turniere. Und ich habe immer für die ARD was gemacht, weil der Vorteil von der ARD war natürlich der, dass sie die dritten Programme haben. Und damit konnte man auf den dritten Programm dann Live-Sendungen kriegen. Das heißt, wenn jetzt im Norden irgendwo wenn man Turnier war, dann konnte der NDR sagen, wir machen 4 Tage live. Das war ja Wahnsinn. Also immer so 2 Stunden live. Und ZDF hat zwar auch ein bisschen was mal gemacht, aber die hatten die Möglichkeiten ja gar nicht so. Und es gab bei der ARD eben, der Anfang war Fritz Klein, der war früher Sportchef beim NDR. Und der hat dann übertragen und dann habe ich mir das mal angeguckt und habe gedacht, irgendwie irgendwas fehlt da. Und habe ich war frech genug, ihn anzuschreiben, zu sagen, Mensch, ist ja schön, dass Sie was zeigen, Herr Klein, aber irgendwie brauchen Sie jemanden dabei, der sich ein bisschen auskennt. Und dann war eigentlich ein ziemlich frecher Brief und da kam dann die Antwort zurück, ja, okay, komm, in 4 Wochen wäre ja German Open in Bremen, wenn du dich traust, dann komm, versuchen wir mal. Und so war mein Einstieg dann in diese Fernsehwelt und weil ich nicht auf den Mund gefallen bin und mich auch in der Sache gut auskenne, hat das relativ schnell funktioniert, als Team dann halt. Ne? Er der Kommentator, ich als Co-Kommentator. Und dann war das immer so ein schönes Hin- und Herspiel, dass er eine Frage gestellt hat und ich die beantworten konnte. Und das war für die Zuschauer, finde ich, immer so ein, das ist anderen Sportarten ja auch, wenn da so zwei zusammenarbeiten, irgendwie ist das für die Zuschauer viel interessanter. Fritz Klein wurde dann relativ schnell krank. Und dann habe ich sehr, sehr lange mit Ebert Stanek, der war Sportchef im Bayerischen Rundfunk, das machen dürfen. Und das Ganze war nachher auf NTV habe ich gemacht, auf DSF gab es, dann CBS, NBC, Entschuldigung. Über 22 Jahre durfte ich das machen.
Wow. Und wie hat sich das entwickelt? Das waren ja noch die Vorzeiten, also Internet war noch irgendwie Vergangenheit. Also musste man wahrscheinlich live vor Ort in ein Studio gehen und hat sich das TV-Bild angeschaut.
Es war eigentlich viel schöner. Wir waren vor Ort bei den Turnieren anwesend. Das heißt, wir hatten dann so eine Kabine hinter dem 18. Grün. Und waren dann richtig live vor Ort. Und das war natürlich schön, weil dadurch konnte man sich erstmal morgens mal live angucken, was ist denn heute hier los, wie sind die Bedingungen, was machen die Spieler und so weiter. Und dann hatten wir immer so 2 Stunden, 2,5 Stunden live, dann so ab 15 Uhr nachmittags. Aber wir waren direkt vor Ort, was natürlich super angenehm ist, weil man noch mehr aufsaugen kann, was denn heute so los ist. Wetter, Spieler, man konnte mit ein paar Leuten sprechen und so weiter und so fort. Also da konnte man schon sehr interessante Informationen sammeln, die man dann später gut benutzen konnte.
War dann die Connection mit Bernhard Langer auch sehr relevant? Also er ist ja der Vorzeigespieler Deutschlands zu der Zeit gewesen, hat ja auch Masters gewonnen.
Auf jeden Fall. Also ohne Bernhard wäre das natürlich nicht interessant gewesen, dass wir Deutschen, wir waren ja auf der Landkarte noch relativ klein, so, wenn man so will, und auch wenig gute Spieler. Aber Bernhard war natürlich outstanding oder immer noch. Der ist immer noch mega gut. Ohne ihn, glaube ich, wäre das gar nicht so interessant gewesen, auch für die Leute, weil mit dem Namen konnte man sich identifizieren. Das ist ein Deutscher. Ich glaube, es ist immer jeder Sportart immer ganz wichtig, wenn man was übertragen will, dann braucht man auch deutsche Heroes und deutsche Namen. Und das Glück hatten wir, dass eben mit Bernhard Langer so einer da war, der unbewusst damit geholfen hat, dass eben auch das Fernsehen, auch das rechtlich-öffentliche damals eben Interesse hatte, das ein oder andere Turnier zu übertragen.
Haben die das Masters dann live gezeigt? Also mit Zeitverschiebung sind ja 6 Stunden nach Georgia?
Ja, es war live, hätte ich nicht vergessen. Wir waren da drüben, ich war zweimal drüben, haben wir mit Masters übertragen. Ja, das war dann live und gab sogar richtig gute Zuschauerzahlen. Ich meine, die war irgendwann einen Abend mal 6-stellig. Also das ist ja, nochmal, Golf war ja noch weniger als heute. Und dass da so viele Leute dann wirklich abends sich hinsetzen und sich das angeguckt haben, das war ja schon beeindruckend, ja. Und die Bilder sind ja auch schön. Ich meine, wer einmal Masters gesehen hat, irgendwo bei irgendeinem Kanal, die Landschaft dieser Golfer, das ist ja schon unglaublich, sich das anzugucken, hat die Leute irgendwie fasziniert. Und wie gesagt, dann gab es einen Deutschen, der ja sogar zweimal das Jacket anziehen durfte, ja.
Die großen Zeiten. Wie muss man sich das so geschäftlich vorstellen? Also hast du dann einen Vertrag mit dem ZDF gehabt und das ist ja riesig aufwendig. Also du bist dann zum Masters geflogen als Beispiel, du musstest immer vor Ort sein. Macht man da so eine Fixsumme aus oder ist man angestellt dann bei der ARD beispielsweise?
Genau, das war dann immer ein Vertrag für ihn für diese eine Woche dann. Und dann sind wir zu zweit darüber geflogen und klar, das ist aufwendig, hast du völlig recht. Man musste dann ein Haus mieten, also wer noch nie in Augusta war, das ist ja, die Bilder machen ja immer einen mega Eindruck, wenn man das so sieht. Aber der Ort ist grundsätzlich, ich sag mal, grauenvoll. Also es ist kein schöner Ort. Und da hat man dann ein Haus mieten müssen, also wir mussten rüberfliegen, Auto, Haus mieten, die ganze Woche kostet ja Geld. Dann hat man natürlich was damit auch verdient, ist ja klar. Also das war schon beeindruckend, dass eben, wie gesagt, erst Fritz Klein und dann eben Ewald Steinbeck das auch in ihren Sendern geschafft haben, durchzubringen. Weil ich meine, das ist ja klar, da gibt es ja Ausschusssitzungen, welche Sportarten übertragen wir, wann. Und dann hieß es, wie du sagst, live, das war dann Golf, das war nachts um 11 Uhr oder so. Guckte überhaupt jemand zu? Was im Fernsehen ja immer wirklich zählt, was man auch verstehen kann, sind natürlich Quoten. Wenn du dann irgendwas überträgst, da guckt ja gar keiner zu. Das ist natürlich brutal, ja. Und das ist ja leider auch, muss man ja nun mal sagen, wir sind da froh, dass eben Sky heute Golf überträgt. Aber da gibt es ja Sendezeiten und Uhrzeiten, wo fast keiner zuguckt. Die haben ja teilweise unterirdische Zahlen. Gerade so abends US-Tour oder auch nachmittags, sagen wir European Tour live, Donnerstag, Freitag, da kann auch nicht jeder gucken, ne. Also die Zahlen sind schon immer ganz schön erschreckend. Aber Gott sei Dank haben wir Sky und die machen das. Und früher waren eben dann starke Sportchefs da, die das dann in den Sendern durchgebracht haben.
Ja, hast du mit Sky auch was zu tun? Also haben die dich mal angefragt?
Nee, das war nicht richtig, aber ich habe für Sky, was ich mal gemacht habe, 2, 3 Jahre lang so Golftipps gedreht. Ich meine, nochmal, wir sind froh, dass es Sky gibt, aber manche Übertragungen sind so ein bisschen langweilig. Und dann, wenn ich dann abends gucke und dann gibt es eine Schlägerfirma, die dann 25 Mal gezeigt wird in 3 Stunden, wird man dann ja auch müde. Also die Übertragungen sind dann nicht immer so ganz interessant, muss man sagen. Und da hatte ich mal die Idee, ob wir nicht mal ein paar kleine Tipps drehen wollen, die wir dann in die Sendung integrieren und dann mal zeigen. Weil der Golfer, wenn er guckt, der möchte auch immer gerne irgendwas lernen, der möchte irgendwas mitnehmen aus so einer Sendung. Und das ist sehr gut angekommen, ja. Bloß dafür braucht man halt irgendwie einen Sponsor, der Interesse hat, das zu machen. Und das war sehr gut. Das haben wir sehr oft gemacht und das ist auch sehr gut angekommen, um die ganze Sendung eben so ein bisschen nochmal mehr zu beleben.
Ja, ich muss gestehen, wenn ich mal im Pay-TV Golf anschaue, dann nutze ich meistens den amerikanischen oder den englischen Originalkommentar, weil man merkt, dass, also vor allem dann auch die Engländer bei einer British Open beispielsweise, sich unfassbar viel Mühe geben und ganz viele Experten haben. Also sind ganz viele ehemalige Spielerinnen und Spieler, die so hasch-hasch vom Grün aus noch den Live-Kommentar dazugeben, wie der Wind gerade ist, wie sich der Linksplatz heute spielt. Und als Golfer merkt man halt, dass die wahnsinnig viel Spaß dran haben und auch sehr, sehr viel Ahnung. Und in Deutschland ist es ja dann so, das ist zumindest mein Wissen jetzt bei Sky, dass die Kommentatoren schon auch sehr, sehr gute Fachleute sind, aber die sitzen in der Kabine im Norden von München und die sehen natürlich auch nur das TV-Bild. Ab und zu gibt es mal Erik Müsko beispielsweise, der dann vor Ort ist, weil er noch mit TaylorMade verbandelt ist und Manager ist, aber die meisten tun sich ja schwer, weil selbst du sagst ja, du warst vor Ort, das ist ja eine ganz andere Nummer, als jetzt aus einer Kabine vom anderen Ende der Welt zu berichten. Was macht einen richtig guten Kommentator aus deiner Sicht aus?
Boah, das ist eine gute Frage, ja. Ich möchte jetzt auch keinen kritisieren, aber ich muss gestehen, was du gesagt hast gerade, das hat mir gefallen, weil ich bin froh, dass es diesen Knopf gibt, wo man auf englischen Kommentar gehen kann, weil ich möchte das niemand beleidigen, aber manche Kommentare, deutsche Kommentare, also ich sitze vom Fernseher da und denke immer, das kann ich jetzt gar nicht glauben. Schlecht, muss ich echt so sagen. Also was macht einen guten Kommentator aus? Die Leute wollen was Vernünftiges hören, die wollen sachlichen Kommentar hören und nicht immer wieder, dass man sie behandelt, als wenn sie noch nie Golf gespielt hätten, die dazugucken. Weil die, die dazugucken, das sind ja Golfer. Und du musst viel aktueller auf das Bild eingehen. Manchmal wird dann über spannende, das ist gerade eine spannende Situation, finde ich. Und dann wird immer noch darüber, über irgendein Zeug geredet und erzählt, was gar nicht zu dem Bild passt, was auch niemanden in dem Moment interessiert. Nochmal, wenn einer so eine schwierige Lage hat, dann muss ich sofort das Bild nutzen und sagen, Mensch, hier gehe ich mal drauf ein, was macht denn der da jetzt? Der muss ich so hinstellen oder sonst was. Die Leute sind ja gar nicht so sehr interessiert, ob einer jetzt zum Birdie puttet und dann liegt gleich 14 unter oder 17 unter. Das finde ich immer gar nicht so spannend, sondern die Leute wollen Golfschwünge sehen und wollen auch mal was zu dem Golfschwung mal hören oder mal zu. Also du musst auf das Bild eingehen, finde ich immer, was da gerade gezeigt wird. Also du musst dich nach hinten stellen. Wichtig ist der Zuschauer und es ist das Bild, was da vor dir ist. Und das musst du kommentieren.
Also bist du eigentlich genau der Richtige gewesen in dem Fall, weil du bist Teaching Pro und erkennst halt auch sofort, wie man jetzt als Spieler da rangehen müsste. Versus du erklärst einfach, wie das Turnier gerade läuft, weil das kann ja der Zuschauer im Zweifel auch. Glaubst du eigentlich, dass Golf im linearen Fernsehen eine Zukunft hat oder geht alles ins Digitale?
Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich wird es in die Richtung digital gehen, vermute ich mal, ich weiß es nicht. Was besser werden muss, dafür können jetzt die jetzt kommentieren, auch bei Sky in Deutschland, nichts dafür. Du musst interessantere Bilder machen. Die European Tour macht oft spannendere, bessere Bilder, interessantere Sachen. Die zeigen auch mal Schwünge und Schläge und drum und dran. Wenn man aber US-Tour manchmal guckt abends, dann hast du das Gefühl, du siehst von 3 Stunden, 2 Stunden nur Putten. Jetzt ist Putten ja nicht so wahnsinnig aufregend und auch nicht so mega interessant, vielleicht für die meisten Leute, für mich auch nicht. Und du bringst ja übers Bild sowieso wahnsinnig schwer drüber, wenn du sagst, ach ja, das Grün ist so onduliert, am Fernsehen sieht man das nicht. Das ist ja auch beim Skifahren teilweise, wirkt das ja alles gar nicht so schlimm am Fernseher, wie es dann wirklich ist. Wer wirklich schon mal in Kitzbühel war, auf der Streif, du kommst ja im Sommer zu Fuß diesen Zielhang ja gar nicht hoch, so steil ist das. Das kann man im Fernsehen leider gar nicht so rüberbringen. Wenn wir jetzt mal kurz zu der Masters kommen, das wissen die meisten auch nicht, oder das kommt auch nicht so rüber, der Golfplatz ist extrem hügelig. Ich nehme mal die Bahn 10 und die Bahn 18 bei der Masters. Die Bahn 10 ist ja weit über 500 Yards als Par 4, also ist ja eigentlich viel zu lang. Aber die geht halt mega steil weit runter. Deshalb spielt sich die kürzer, als die Meterzahl wirklich ist. Die 18 ist wieder ein extrem Loch, was wieder parallel extrem wieder hoch geht, um die Ecke noch nach rechts geht. Die Dinge kann man halt sehr schwer rüberbringen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Die versuchen ja schon ihr Bestes. Was sie teilweise schon gut machen bei der Übertragung, ist schon mal, dass so eine Linie eingezeichnet wird, wo der Ballflug so ist. Wir wissen alle, dass der Putten wichtig ist, aber bei einer Golfübertragung gibt es ja noch andere Sachen. Da muss einer hinterm Baum schlagen und dass man das in Ruhe mal zeigt. Oder auch, wenn jemand abschlägt, dass man diesen ganzen Golfschwung mal bis zum Ende mal in Ruhe zeigt. Nehmen wir mal so ein Beispiel wie Scottie Scheffler, Nummer 1 der Welt. Was der mit seinen Füßen da veranstaltet, ist ja jedes Mal interessant zu gucken. Man denkt immer, wann fällt er um oder bricht er sich irgendwie die Haxe. Wenn man will, könnte man die Bilder interessanter machen. Dabei kann es aber Sky nicht, sondern das müssen halt die auf der Tour mal irgendwie sich Gedanken machen. Wenn man Golf spannender für die Leute machen will zum Gucken, dann muss da mehr Action rein, definitiv.
Hast du die Lift-Tour ein bisschen verfolgt? Also ich bin jetzt kein großer Fan von den Formaten und von dem ganzen Geld, was dahinter steckt. Aber was sie digital machen, ist ja schon ganz interessant. Also man kann die ganzen Turniertage online im Stream anschauen oder auch nachträglich. Und sie haben so ein bisschen anderes Konzept, ja, dass sie ja natürlich mit Kanonenstart starten, wodurch mehr Action auf dem Platz ist. Und es ist halt sofort, es ist in 4 Stunden abbildbar wahrscheinlich. Es ist von der Produktion wahrscheinlich etwas einfacher, weil du nicht den ganzen Tag aufnehmen musst. Interessiert dich das oder sagst du Liv, oh, gar nicht mein Ding? Das ist
ein sehr gutes Thema. Du wirst es lachen. Ich habe noch nicht ein einziges Liv-Turnier gesehen, weil ich mit dieser ganzen Liv-Tour-Sache überhaupt nichts anfangen kann. Also ich meine, Saudi-Arabien ist nicht unbedingt gerade ein Golfland. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Die geben ja Geld aus, das ist badig. Ich finde, so wahnsinnig viel verändert haben sie ja nicht. Man darf kurze Hosen tragen, wenn es warm ist. Wir spielen 3 Runden ohne Cut. Dann ist immer dauerndes Musik irgendwo auf dem Platz. Ja, finde ich auch gut. So ein bisschen, also Golf muss sowieso ein bisschen lockerer, ein bisschen hip mehr werden. Dass mich das jetzt vom Hocker reißt, weiß ich nicht. Aber da spielen ja Namen mit, die habe ich noch nie gehört. So, das ist auch so eine Sache. Du willst natürlich immer, wenn du was guckst, du willst natürlich immer irgendwelche Namen haben. Das ist auch klar, ne? Man sieht ja auch, wenn Teilnehmerfeld wirklich gut ist, hat man mega Interesse. Ich nehme mal die Players Championship. Da guckt jeder wie zu, weil da sind alle am Start. Dann hast du wieder eine Woche später, da kennst du fast gar keinen. Die spielen alle gutes Golf, Gottes Willen. Aber irgendwie will man doch immer so seinen Namen, seinen Stars. Man will so die Leute sehen, die man halt wirklich so kennt. Ja? Die gibt es auf der Lift-Tour auch, 4, 5, 6 Leute. Aber mehr auch nicht. Und witzigerweise, aus meiner Beobachtung ist, sind ja einige, die zur Lift-Tour gegangen sind, die sind ja nicht unbedingt besser geworden im Laufe der Jahre, die sind eher schlechter geworden. Den Grund weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es ist ja auffällig. So, dann hast du Typen, die waren so interessant immer zu gucken und die spielen plötzlich Runden in den 70ern, wenn du die suchst, dann sind die Platz 38 dauern. Es gibt die Lift-Tour und wir werden es nicht ändern, aber wenn sie nicht da wäre, würde auch nichts fehlen.
Hast du die Netflix-Serie Full Swing gesehen? Also es gibt ja schon 3 Staffeln, die sehr erfolgreich waren. Die ersten beiden Staffeln alleine sollen mehr als 80 Millionen Stunden gestreamt worden sein. Daraus ergeben sich so 6 Millionen Zuschauer. Hast du es mal gesehen und sagt dir das was?
Wir haben leider noch nicht Netflix. Ich muss es wirklich besorgen, weil da gibt es ja wohl viele interessante Beiträge, auch ohne Golf oder mit Golf. Ich habe es noch nicht gesehen, muss ich zugeben, aber ich höre, wie du es gerade sagst, ich höre das sehr oft, dass die Leute sagen, wow, sehr, sehr interessant, Hintergrundinformationen und so weiter. Ich glaube, dass die meisten Zuschauer gar nicht so sehr interessiert sind, wer jetzt nun wirklich gewinnt und ob er nun 18 unter oder 15 unter hat, interessiert die Leute irgendwie gar nicht so. Eher im Gegenteil, wenn so ein Platz mal richtig schwer ist. Was war denn jetzt so mega schwer zuletzt? Ich glaube, US Open war das so brutal. Das ist natürlich auch für die Leute mal interessant, dass auch die Guten mal aus dem Raff da nicht richtig rauskommen und der Schläger wird hängen und der Ball stürzt ab. Alles, was so ist wie solche Sachen, ist ja nur gut fürs Golf. Wir wollen ja alle, dass das Golf eben, wie soll ich sagen, dass die Leute noch mehr Golf kennenlernen und feststellen, dass das doch ein toller Sport, ein geiler Sport und ist ja doch gar nicht so grau und steif, wie vielleicht manche denken, ja.
Ja, absolut. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung und man blickt hinter die Kulissen der Spieler und sieht auch das Privatleben und auch was da für ein Geld und für einen Einsatz dahinter steckt. Also nicht nur, dass das alles Millionäre sind, sondern auch, wie viel Arbeit sie wirklich in diesen Sport stecken. Bei uns Amateuren ist es ja so, wir spielen 4-5 Stunden eine Runde, davor eine halbe Stunde einschlagen und danach trinken wir ein Bier im Clubhaus und denken uns, wow, war das anstrengend. Und dann siehst du halt die Pros, die danach austrainieren, die nochmal auf die Range gehen, die dann auch behandelt werden. Die haben eigene Physios oder Tourphysios. Und so läuft das Ganze. Plus dann haben sie natürlich noch eine eigene Familie, dann müssen sie Presseanfragen machen. Also es ist viel mehr Belastung, als wir uns vorstellen könnten. Und ich denke, jeder Amateur, der jetzt normal viel Golf spielt, wäre komplett erschöpft nach einem so einem Turniertag, weil es eben nicht nur 4 Stunden Golf sind, sondern ganz viel außenrum. Ja. Bisschen Themenwechsel. Du stehst ja auch gerne als Public Speaker auf Bühnen und sprichst vor Publikum. Woher kommt eigentlich dein Talent, dich im öffentlichen Raum so leichtfüßig zu bewegen? Ist dir das in die Wiege gelegt oder hast du da richtig dran gearbeitet?
Sehr gute Frage. Ich habe dafür echt nicht gearbeitet. Ich traue mich einfach zu sprechen. Das ist eine Gabe, die habe ich von meiner Mutter, glaube ich, geerbt. Die war auch immer sehr selbstbewusst und ist immer sehr resolut aufgetreten. Ich glaube, von der habe ich das irgendwie bekommen, vererbt. Ich kann ja auch nur dann so auftreten, wenn ich weiß, über was ich rede. Jetzt ist Golf mein Leben. Mein ganzes Leben besteht nur aus Golf. Und wenn ich dann mich natürlich auch vorbereite, ganz klar, weiß ich, worüber ich rede. Und wenn du weißt, worüber du redest, dann ist das ein bisschen einfacher. Und es macht mir Spaß, die Leute abzuholen. Ich meine, bei so Vorträgen geht es ja nicht nur darum, dass nur der Inhalt super ist, sondern du musst da auch mal 2, 3 Witzchen reinmachen. Die Leute wollen auch mal lachen. Die wollen ja nicht jetzt da sitzen wie in der Universität, sondern die wollen auch unterhalten werden. Und das ist eine Gabe, die habe ich wohl anscheinend. Die liegt mir, die macht mir auch mega Spaß. Und da versuche ich auch, die Leute mit einzubinden, was ich vorhin schon mal meinte bei den Übertragungen. Ich versuche bei den Vorträgen, wenn es darauf ankommen würde, könnte ich auch 5, 6 Stunden am Stück da oben stehen und reden. Das bringt ja aber nichts, sondern ich versuche die Leute mit einzubeziehen. Die Amis sagen immer, have fun, das ist ein lockerer kleiner Satz, aber da steckt ja was dahinter, was uns Deutsche manchmal auch gut tun würde, mal ein bisschen mehr Spaß zu haben, mal ein bisschen lockerer an die Sache ranzugehen. Gerade Golf ist ja nun auch ein Sport, der ist ja sehr schwierig, diese Bewegung und eine Runde zu spielen, wie du sagst, das ist alles gar nicht so einfach. So, wenn man dann auch mal ein bisschen schafft, natürlich zu wissen, was mache ich, was kann ich und habe den Spaßfaktor aber auch noch im Hintergrund, die Mischung muss darüber kommen. Ich liebe es, Vorträge zu machen, aber wie gesagt, ich habe meine Themen und bei denen kenne ich mich aus und wenn ich dann da oben stehe, dann ist das auch egal, ob das 100 Leute oder 500 Leute sind, umso mehr, umso einfacher, weil wenn umso weniger sind, umso mehr wirst du ja genauer beobachtet, ne? Ist auch klar.
Und was muss man hinlegen als Unternehmen, wenn man dich für einen privaten Vortrag haben möchte, sagen wir mal unternehmensbezogen?
Da muss man sich dann je nachdem darauf einigen, aber das sind bezahlbare Sachen. Ich bin Realist genug zu verstehen, was ich verlangen darf und was nicht.
Aber schon 4-stellig wahrscheinlich, oder?
Ja. Ja gut, wenn ich jetzt nach Berlin fahren müsste, sollte für einen Vortrag, ich meine, da muss ich ja hinfahren, da muss ich einmal übernachten, da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Es ist ja immer nicht nur die Stunde oder 90 Minuten, sondern es sind ja dann doch 1 oder 1,5 Tage. Das kann man ja drehen, wie man will. Das muss man auch mal sehen. Und die Vorbereitung, die dafür steckt oder die Erfahrung, die man da eben reinbaut, da kommt dann ein bisschen was zusammen, ja.
Ich habe gesehen, du hast sogar einen Biersponsor. Da war ich sehr überrascht. Also ich glaube, du bist der einzige Golfer, der mit Bitburger auch wirbt auf seiner Seite. Wie kam das zustande?
Ja, das ist interessant. Das ist ein Schüler von mir. Der Dr. Axel Simon ist leider verstorben, aber war ein Schüler und auch ein Freund von mir. Und da habe ich immer gesagt, können wir nicht was zusammen machen? Und gut, ich meine, Bier und Sport passt ja zusammen. Ein alkoholfreies Hefeweizen zum Beispiel bringt ja viel mehr für den Körper, für den Sportler, als eine süße, schöne Cola mit 25 Zuckerstücken.
Und diese Deals ziehst du dann selber an Land oder ist das über eine Agentur? Oder kommen die Unternehmen auf dich zu?
Wenn ich das Gefühl habe, da wäre jemand, der ist interessant, dann spreche ich den einfach mal an, ob da eine Zusammenarbeit sein könnte. Und ich mache das alles selber, ja. So groß bin ich nicht, dass ich eine Agentur habe, sondern bei mir geht das noch, ja, wie soll ich das sagen, intim, familiär zu.
Und was ist dann immer so ein Bestandteil? Also musst du dann, hältst du praktisch einen Vortrag für diese Unternehmen oder wirbst du mit ihnen, klar, auf der Webseite habe ich es gesehen, aber auch irgendwie auf einem Shirt meistens. Das ist ja so dieses Golferding, dass ganz viele Logos dann auf den Shirts sind, in den Trainingsvideos tippe ich mal. Und geht da noch was drüber
Ich
hinaus?
habe ich hab so eine Vortragsgolftasche, die ich immer auf der Bühne habe. Da habe ich auch verschiedene Schläger drin, die interessant sind, den Leuten mal zu zeigen und vorzuführen. Dann gab es immer so einen Golfblock. Bei den Bitburgern habe ich dann regelmäßig mal auch so einen Vortrag mal gemacht. Und eben über die Social Media Sachen, dass man da dann wieder mal für das Produkt da mal, immer wieder mal wirbt.
Was ist da das Relevanteste? Facebook?
Ja, Facebook, LinkedIn und Instagram.
Kannst du deinen eigenen Weg zum Golf noch ein bisschen beschreiben? Also du hast ja, glaube ich, sogar mal mit Caddy angefangen, so ein bisschen wie Bernhard Lange auch. Und dann ging es schnell weiter.
Das war Zufall. Wie gesagt, ich komme aus Hamburg, Hittfeld, das ist bei Harburg, also im Süden von Hamburg. Und wir haben mit dem Fahrrad 10, 12 Minuten weggewohnt von einem Hamburger Land- und Golfclub, Hamburg-Hittfeld. Wunderschöner Golfplatz. Sehr hügelig nebenbei und sehr waldig. Das glauben die meisten mal gar nicht. Im Norden ist immer alles flach. Ich wollte eigentlich Fußballer werden und Fußball spielen. Dann hat irgendwann mal ein Junge mal gesagt: Mensch, komm doch mal mit, da kann man zum Golfplatz gehen. Da kann man so Wagen ziehen, kann man so Caddy machen und Geld verdienen. Da habe ich dann mal Caddy gemacht und das war. Ich war 11 Jahre alt, ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Ich komme aus der Arbeiterfamilie, also wir hätten nie Golf spielen können. Und da habe ich Caddy gemacht, 9 Löcher. Und da war der Caddy-Tarif, war der für 9 Löcher 3,50 Mark. Und der Mann, der war für mich gefühlt 100, ja, hat gesagt: Mensch, das erste Mal dabei, hast du toll gemacht und super, gib dir ein bisschen Trinkgeld, ich will dich motivieren, wunderbar. Und dann habe ich das so nachgezählt in meiner Hand und dann waren das 3,57 Mark. Und da war ich wieder ein paar Monate nicht da und dann bin ich doch mal wieder auf dem Golfplatz gelandet. Und dann waren wir, nochmal, Hittfeld ist sehr, sehr eng. Und sehr, sehr hügelig. Also da so einen Bollerwagen ziehen, das war schon nicht ohne. Ja. Ich habe sehr schnell bei Leuten sehen können, was sie so machen. Und habe ich feststellen können, das ist nicht gut und das ist besser. Also ich war 13, 14, habe ich dann schon als Caddy so ein bisschen Unterricht gegeben, in Anführungsstrichen. Und habe ich gesagt: Mensch, Herr Doktor, was ich da machen, das ist aber nicht gut, wir müssen so ausholen oder so. Und dann sagt er: Weißt du das? Ja, das habe ich gesehen. Und man hat ja schon verschiedene Spieler mal so beobachtet und hat auch schnell herausgefunden, das ist gut und das ist nicht so gut. Ja. So, und dann war für mich, irgendwie habe ich gemerkt, boah, das macht aber Spaß. Und dann haben die Leute es auch versucht, dann hat es teilweise geklappt. Jetzt wollte ich halt eben Golflehrer werden. Und das musste ich halt meinen Eltern beibringen, weil mein Vater wollte, dass ich auch handwerklich was mache. Aber handwerklich bin ich leider, ja, geht gar nichts. Und dann habe ich bei dem Spielführer immer Caddy gemacht an dem Golfplatz, da war ich so Stammcaddy bei dem. Und habe gesagt: Mensch, dahin, Sie müssen mal zu uns nach Hause kommen, meinen Eltern das erzählen, weil die verstehen das nicht, ich möchte das gerne machen. Das hat stattgefunden, ja, und dann ist es losgelaufen. Und heute muss ich feststellen oder kann feststellen, das war die Entscheidung schlechthin. Also mein Leben hätte gar nicht besser laufen können, mit dieser Golfwelt.
Und du hast dann eine Ausbildung gemacht, die war ja, das ist ja schon ein bisschen her, war das auch 3 Jahre? Gab es da schon eine PGA of Germany in der Form, also eine Vorform?
Damals hießen wir noch DGLV, Deutscher Golflehrerverband, aber das war die Vorstufe von eben der PGA of Germany. Das ist ja nur Englisch international geworden. Doch, das gab es ganz genau. Bernhard Lange und ich, wir sind gleich alt. Wir haben die Lehre zu der gleichen Zeit gemacht. Auch Bernhard musste damals die Golflehrerlehre machen, sonst hätte er gar nicht Profi werden können. Über den Weg ging es nur. Und heute ist es ja anders. Heute, wenn du morgen sagst, du willst Profi werden, dann könntest du morgen Profi werden. Das ist ja heute ganz einfach. Ob du gut genug bist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber damals musste man den Weg über diese Ausbildung gehen. Und das war 3 Jahre derzeit und dann noch 2 Jahre Assistentenzeit. Die Golfausbildung war schon intensiv. Es gab eben, sag mal, und Golfunterricht natürlich, eigenes Spiel, Wettspielorganisation, Golfregeln, dann Buchführung, weil man den Pro-Shop geführt hat, vielleicht sogar ein bisschen was mit Platz und so weiter. Es gab schon 7, 8 verschiedene Gebiete. Ein Golflehrer war damals eigentlich so wie heute der Clubmanager, sage ich jetzt mal übertrieben. Und wenn ein Golflehrer gut ausgebildet war, der hat dann viele Aufgaben in so einem Club übernommen und gemacht und getan. Und später hat sich dann auch daraus eben auch der Golfclub-Manager entwickelt. Der Golflehrer macht nur noch den Unterricht und der andere macht eben wirklich die ganzen wichtigen Aufgaben. Aber ich wollte nie Pro-Schwimmen und sowas haben, das hat mich nie interessiert. Ich wollte einfach nur diesen Sport.
In St. Leonroth hast du wahrscheinlich das Richtige erzählt, weil ihr wart deutscher Mannschaftsmeister von 2004 bis 2010 ununterbrochen. Absoluter Rekord. Woran lag das? Also wie kamst du überhaupt dahin? Und war das Team so gut, dass man gar nicht viel machen musste? Oder schreibst du das natürlich auch dir zu?
Man hatte immer einen kleinen Anteil daran. Die Historie war dann so, ich habe dann mal irgendwann auch 5 Jahre mal nur als Profi gespielt. Dann war ich 8 Jahre Nationaltrainer. Und dann habe ich die Frankfurter Mannschaft übernommen. Und war da sehr erfolgreich mit der Mannschaft. Und dann hat mich jemand angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, St. Leon Roth zu trainieren. Ich komme aus Hamburg. St. Leon Roth, ich habe gedacht, das ist irgendwo in Bayern, irgendwie, keine Ahnung wo, ne, hinter Passau oder so. Da sagt einer, ja, wo liegt denn das? Ja, bei Heidelberg. Ah, das ist ja nicht so weit weg von Frankfurt. Gut, dann bin ich hierher gefahren, habe mich vorgestellt, mir das angeguckt, habe dann sehr schnell Herrn Hopp kennengelernt, unseren Besitzer, unser Betreiber, Dietmar Hopp. Und habe mal schnell gemerkt, wow, das ist aber hier eine interessante Welt. Das ist wirklich, hier sind Leute, die haben richtig Bock, irgendwas zu machen. So, und dann ging es darum, der Golflehrer, der hier war, der Club war schon 4, 5 Jahre alt, der Golflehrer, der hier war, Thorn Leek heißt der, ein Engländer, der war ein sehr guter Golflehrer, aber der hatte keine Lust, eine Mannschaft zu machen. Das war eine Welt, das wollte er nicht. Und der Club hatte ja ein Ziel, die wollten eben erfolgreich werden, aufsteigen und in die erste Liga. Okay, dann war das alles wunderbar, dann habe ich das übernommen und dann hat es so 2 Jahre gedauert, bis wir aus der zweiten Liga waren sie schon, dann da rauszukommen in die erste Liga. Und dann waren wir da relativ schnell erfolgreich. Das heißt, wir waren jedes Jahr in meiner Zeit im Finale und haben dann 7-mal das Ding hintereinander gewonnen. Natürlich brauchst du gute Spieler, ist ja völlig klar. Also ohne gute Spieler kann man nicht irgendwie Meister werden. Aber auch die müssen ja erstmal in die richtige Richtung geführt werden. Beziehungsweise ich hatte ja schon durch Frankfurt und die Nationaltrainerzeit schon meine Idee, was muss man tun, was gehört dazu, um dann wirklich in Anführungsstrichen erfolgreich zu werden. Erfolg ist ja immer so eine Aussage, was ist Erfolg, ja. Aber wir hatten schon klare Ziele. Ich habe Spaß daran, eine Gruppe zu führen, aber auch mit den Regeln, die ich mir vorstelle, die wir so machen müssen als Gruppe. Und Golf ist ja ein Individualsport, wie wir alle wissen. Und trotzdem haben ja alle oder viele Golfer Lust, mit der Mannschaft was zu machen. So, dann haben wir losgelegt. Im ersten Jahr waren wir im Finale, haben wir verloren. Dann im zweiten Jahr haben wir schon gewonnen. Und jetzt ist immer die Frage, wie kann man jetzt eine Mannschaft weiter motivieren? Die Mannschaft verändert sich ja auch dauernd. Du hast ja nicht die gleichen Spieler für 10 Jahre, sondern dann gehen wieder 2 weg, kommen wieder an neue oder so. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, also Jungs, einmal ist ja schon ganz toll, aber so ein Hattrick, das wäre schon toll. Also wenn wir mal Ziele haben, dann machen wir das mal. Dann haben wir Hattrick geschafft. Mega. So, dann was machst du jetzt? Und dann hatte ich die große Idee, auf diesen Pokal zu gucken. Und es gibt einen Verein in Deutschland, Golfclub Hamburg-Falkenstein. Die sind ja auch schon sehr alt, die sind schon über 100 Jahre alt. Das ist immer noch der erfolgreichste deutsche Verein. Und die waren, weiß ich nicht, bis heute, keine Ahnung, 18 Mal deutscher Meister, aber die waren einmal 6 Mal hintereinander. Da habe ich gesagt, so Jungs, guck mal, Hamburg, ich habe immer Hamburg-Falkenstein immer gebracht, immer Hamburg-Falkenstein, so als Leitbild. Und da habe ich gesagt, hey, 6 Mal, beziehungsweise neuer Rekord, das wäre stark, aber das schaffen wir bestimmt nicht, habe ich so ein bisschen provoziert. Und dann hat sich die Truppe immer wieder motivieren lassen und dann haben wir es nachher, wie gesagt, eben 7 Mal geschafft hintereinander, ein Rekord. Ich vermute mal, der wird lange halten. Aber nochmal, das hat was damit zu tun, dass du natürlich gute Spieler brauchst, die auch Bock haben. Golf wird ja nicht nur im Einzel gespielt, sondern auch im Vierer, also Doppel. Ja, da musst du eine gute Paarung finden und so weiter. Hat mir immer mega viel Spaß gemacht. Und ja, da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. War schon eine große Sache.
Absolut, absolut. Unterrichtest du eigentlich noch den Normalo-Wochenendgolfer?
Ich unterrichte von 8 bis 80 Jahre und Handicap von 0 bis Handicap 54. Ich unterrichte alles, weil mir macht Spaß, Leuten etwas beizubringen. Und wenn, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn man dann sieht, dass das, was man da mit denen gemacht hat, auch positiv war, dass sie auch was daraus mitgenommen haben und die sich verbessert haben, das macht mir heute noch wahnsinnig Spaß. Und da ist das Handicap völlig egal. Wenn einer mit 60 erst angefangen hat und da kann immer noch ein guter Golfer werden. Für mich ist immer ein guter Golfer, wenn der weiß, was er macht, wenn der selbstbewusst und selbstständig auf dem Platz, sag mal, vernünftig spielt und jeder Vierergruppe mitspielen kann und irgendwie nicht selber sich das Gefühl hat, der hält alles auf oder so. Und das ist mir wichtig. Und da sind die meisten Leute einzusiedeln. Ist doch viel wichtiger, die Leute erreichen ein Handicap, was sie dann auch spielen können regelmäßig. Das ist doch das Entscheidende. Und da muss man die Leute versuchen hinzubringen, sie einzunorden, sagen, das wird dein Level mal sein. Und wenn du damit zufrieden bist, dann gut. Und wenn du wirklich mehr willst, dann musst du halt nicht nur eine Golfstunde nehmen, dann muss man vielleicht auch körperlich gucken, was geht noch. Und diese Einschätzung, jemanden auf sein persönliches Level zu bringen, das ist eine Sache, die mich immer heute immer noch mega reizt.
Siehst du auch sehr schnell Talente? Also ich meine, in St. Leon Roth, du bist immer noch in St. Leon Roth, gibt ja unfassbar viele gute Spieler, da auch viele dorthin letztlich wechseln, um noch eine Stufe höher zu spielen und dann auch vielleicht Profi zu werden. Hast du ein paar, wo du sagst, die werden wir noch auf der Tour sehen?
Definitiv, ja. Die Sache mit diesem Wort Talent ist immer so ein bisschen schwierige Sache, weil Talent bremst manchmal. Das heißt, wenn einer Talent hat für irgendwas, der muss oft nicht viel tun, um ganz gut zu sein. Aber einer, der gar nicht so gut ist, aber auch gut werden will, der kriegt den Arsch hoch und macht vielleicht nochmal diese eine Stufe mehr als andere. Also natürlich mit einer völlig unbegabt ist er wieder nie gut, das ist schon klar. Aber Talent alleine reicht erstmal noch nicht. Also du musst schon selber gut werden wollen. Kommen wir mal kurz auf Bernhard Lange zurück. Das ist zum Beispiel, Bernhard sagt ja von sich selber, dass er nicht sehr talentiert ist. Aber er hatte ganz klare Ziele. Er wollte was erreichen. Und egal wie lange es dauert, er wollte es erreichen. Das fing damals an, er wollte Deutschland der Beste werden. Hat er ja relativ schnell geschafft damals. Dann wollte er in Europa der Beste werden, auf der Welt der Beste werden. Da war ja mal Weltranglisten Erster auch mal. Ich will damit sagen, so einer wie er, den konnte man gar nicht aufhalten. Der wollte von sich aus gut werden. Wir machen natürlich hier in St. Louis wahnsinnig viel Förderung. Ja, wirklich gut, weil die Familie Hopp wiederum das alles bezahlt und die Möglichkeiten uns schafft, dass wir das machen können. Aber damit produziert man automatisch nicht gute Spieler. Das muss in einem drinstecken. Jemand muss es wirklich wollen. Sagen tun das viele, aber man merkt das manchmal nicht. Mit wollen heißt auch, der muss halt nochmal eine Stunde mehr trainieren oder du musst morgens nochmal früher eine Stunde da sein, um zu gucken, wie weit kann ich kommen. Also wir können viele Anleitungen geben und viel machen, aber wenn das einer nicht wirklich will oder wenn nur die Eltern das wollen und schieben den nur, das sind teilweise gute Spieler, nicht falsch verstehen. Aber du hast gerade gesagt, Profi werden. Hey, ich glaube, die Leute überreißen teilweise gar nicht, wie hoch dieses Niveau da draußen ist. Das ist mega hoch. Jetzt wird wieder, wo jetzt wieder BMW Open war, haben wir wieder gesehen, wie viele gute Spieler laufen da rum, wo die Leute gar nicht so kennen. Der da gewonnen hat, Daniel Brown, den wird kaum einer in Deutschland vom Namen her gekannt haben. Mega Golfschwung, ruhig geblieben, super Caddy am Back. Der hat ja gespielt, als wenn er schon 50 Turniere gewonnen hätte. Hat aber nicht, ja. Also das Niveau ist halt sehr, sehr hoch. Und wenn ich dann wirklich mich aus dem Haufen ausarbeiten will, dann muss ich einfach mal eine Stufe mehr machen. Und daran muss ich ganz leider sagen, scheitert es manchmal.
Ich habe mal gehört, dass ihr auch scoutet. Heißt, es kommen nicht nur Golffamilien mit ihren Kindern, sondern man geht auch ein bisschen in die Schulen oder in die umliegenden Gemeinden und sichtet Talente, beziehungsweise lädt einfach Leute ein und sagt, haben die Lust auf Golf und haben die vielleicht auch die Möglichkeit, sehr, sehr gut zu werden im Sport. Stimmt das?
Es gibt zweimal im Jahr so Sichtungstage von den Schulen, von anderen Vereinen, Sportvereinen und so weiter. Und dann können die sich anmelden und dann machen wir so, ja, so eine Art Test, sag ich jetzt mal, zu gucken, kann jemand überhaupt irgendwas? Das ist ja heute bei den Kindern teilweise grausam, wie unsportlich viele Kinder heutzutage sind. Die Umstände kennen wir alle. Nur noch die Nase vom Handy oder nur vom Computer und in der Schule ist immer weniger Sport und so weiter. Wer will damit sagen, wir gucken, wer kann denn irgendwie was, wer kann sich ein bisschen bewegen, wer kann sich ein bisschen bücken, springen, machen und tun. Aber unser Problem ist, die wenigen, die dann so Sportler sind bei denen, die wollen sie alle haben. Die wollen die Fußballer haben, die wollen die Handballer haben. Eishockey ist ja hier stark in der Region, gibt ja andere Sportler an, die wollen die alle haben. So, wie schaffen wir es, dass unser Golf dann hip ist? Was ich am Anfang von schon mal kurz meinte, das Golf muss ein bisschen locker, ein bisschen lässiger werden. Da dürfen Kinder auch mal schreien. Lass sie doch auch beim ersten Mal, wenn sie kommende Jeans anhaben, ist doch völlig wurscht. Da geht es ja auch schon mal los, wenn einer mit der Jeans kommt, da heißt es, oh, du darfst keine Jeans anziehen, wissen wir doch alles. Lass sie doch erstmal kommen, mal den Ball knüppeln und wenn die sagen, Mensch, das ist aber geil, der Sport, dann werden die selber merken, irgendwann, die Jeans ist ja doof zum Sport. Du weißt, was ich sagen will, das ist immer, so viele komische Regeln bringt den Kindern ja nichts. Lass sie doch mal machen und dann können wir immer noch an den Schrauben drehen. Aber nochmal, die, ein bisschen Sport können, die wollen sie alle haben. Und dann müssen wir gucken, was können wir bieten, dass die Kinder sagen, oh, Sport, Golf macht aber Spaß. Und Golf macht ja auch Spaß. Wenn die so einen ordentlichen Ball mal so rausdonnern oder so, dann sind die auch alle schon begeistert, ne?
Absolut, absolut. Ja, aber das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann hoffen wir mal, dass ganz viele Kids hängen bleiben. Ich glaube, ihr in St. Leonroth macht da schon einiges richtig. Und Frank, danke dir für deine Zeit. War ein spannendes Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Diese Folge von Clubhouse Talks wurde präsentiert von Weißgolf. Golf-Equipment in Tourqualität zu äußerst attraktiven Preisen, dank Direktvertrieb über das Internet. Check es aus unter weißgolf.de und spare mit dem Gutscheincode GOLFSTUNDE, alles in klein, 10% auf alle Produkte mit Ausnahme von Schlägern.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.